Die Liebe ist ein kalter Sturm, der den Menschen das Fleisch von den Knochen reißt. Emily Brontes einziger vor ihrem Tod im Alter von nur 30 Jahren veröffentlichter Roman gilt heute als Klassiker der britischen Literatur. Wuthering Heights wurde 1847 veröffentlicht und war im viktorianischen Zeitalter gleichermaßen Verkaufserfolg und Skandal. Das Buch wurde später als Oper, Film, Fernsehserie und Song von Kate Bush neu interpretiert. Dabei wird die Geschichte um die kataklystische Beziehung zwischen Catherine Earnshaw und ihrem Adoptivbruder Heathcliff oft als monumental überirdische Romanze verstanden. Doch wenn der über drei Generationen und Jahrzehnte hinweg erzählte Roman, der sich primär an dem Herrenhaus Thrushcross Grange und dem Gutshof Wuthering Heights in den Hochmooren von Yorkshire abspielt, Liebe zeigt, dann vor allem in ihrer düsteren Negativität, als Eifer, Herrsch und Rachsucht, als Grundlage für Grausamkeit und Folter, als Schmerz, der entlang der Familien, Stammbäume und bis ins Jenseits pulsiert. Macht- und Klassenfragen machen ein ohnehin peitschendes Begehren waffenfähig. Die Menschen sterben oder fliehen voneinander. Die Sturmhöhe, so der deutsche Titel, lässt wenig vom menschlichen Leben. Darin findet sich Echos der turbulenten Familiengeschichte der Brontes. Während ich diese Einführung vorlese, sind noch drei Töchter an Tuberkulose gestorben. Jedoch, wie Virginia Woolf schreibt, der Impuls, der sie zum Schreiben drängt, entsprang nicht ihrem eigenen Leiden oder ihren eigenen Verletzungen. Sie blickt auf eine Welt, die in gewaltige Unordnung gespalten war und fühlte in sich die Kraft, sie in einem Buch zu vereinen. Aktuell ist eine Adaption des Romans von Emerald Fennell in den Kinos und das Buch wird mit neuen Augen betrachtet, etwa im Zusammenhang mit populären Genres wie Dark Romance. Wir haben diesen Klassiker gelesen und wir sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik.
Lukas, ich bin es, Finn. Ich stehe vor deinem Fenster. Ich bin nach Hause gekommen. Lass mich ein in deinen Podcast.
Mein erster Gedanke, ich habe in der letzten Folge schon irgendwie aus irgendeinem Grund über die Monty Pythons gesprochen, aber sie haben natürlich auch einen Sketch über Wuthering Heights, wie könnte es anders sein, in dem die ganze Geschichte über das Winkeralphabet, also so mit Flaggenkommunikation erzählt wird. Und du kannst dir einfach vorstellen, dass statt dich jetzt zurückzurufen, dass ich so Flaggen halte und damit ausbuchstabiere, Finn, ich werde dich immer lieben oder sowas Vergleichbares. Eine der ersten Dinge, die du mir geschrieben oder gesagt hast, als wir angefangen haben, beide zu lesen, meine Güte, sind diese Menschen alle schrecklich. Es ist schon irgendwie spannend, dass so ein finsterer, grausamer Stoff in der öffentlichen Rezeption heute, vielleicht auch durch die Kanonisierung, wenn nicht sanftmütig, dann doch zumindest menschlich und viel weniger inkommensurabel wahrgenommen wird, als er es tatsächlich ist, oder? Wie erklärst du dir persönlich die Diskrepanz zwischen, sagen wir, zeitgenössischer Rezeption in der breiteren Öffentlichkeit und dem, was tatsächlich im Text steht?
Ich glaube, wir müssen da mal kurz nach Hollywood gucken, und zwar ins Jahre 1939, als William Wyler seine Adaption dieses Romanes herausbringt und, glaube ich, auch festlegt, wie Wuthering Heights popkulturell zu lesen ist. Da spielt Laurence Olivier Heathcliff und er macht etwas Radikales. Er bezieht sich nur auf das erste Drittel des Romanes, wenn er es adaptiert, also nur auf die Heathcliff-Cathy-Liebesgeschichte. Er adaptiert nicht den ganzen Stoff. Der Herr Wyler legt mit Laurence Olivier auch fest, wie man Heathcliff anzulegen hat, nämlich schon als so eine Art distinguierten Gentleman, der zwar hart nach außen ist, aber doch sehr gut schmachten kann. Er streicht das Übernatürliche relativ heraus aus seinem Film. Es wird nur noch andeutungsweise erwähnt am Anfang. Und er streicht natürlich auch die komplizierte Narratologie, die komplizierte narrative Situation aus dem Roman heraus. Und ich glaube, von da hat dann einfach jede Adaption begriffen, okay, das ist Wuthering Heights. Der Kate Bush-Song wird da sicherlich auch noch seinen Teil zu beigetragen haben. Mhm. Denn auch das ist ja ein im positiven Sinne schmachtender Song. Ich habe mir sehr viele Adaptionen dieses Romanes jetzt angesehen. Und es ist wirklich interessant, wie diese William Wyler Adaption wirklich als Ursuppe von allem gesehen werden kann. Auf die muss man sich immer beziehen, auf die findet man immer wieder Bezüge, wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt sogar unwissentlich, weil vielleicht ähnlich wie auch eine Great Gatsby-Verfilmung oder gewisse Romeo und Julia-Verfilmung, den eigentlich tragischen oder düsteren Kern des Ursprungsstoffes überschrieben haben.
Ich fand das auch jetzt total eindrucksvoll zu sehen, wie stilprägend Wyler da ist. Auch gerade in der Art, wie er die Leerstellen, die dieser Roman ja an ganz vielen Stellen lässt, so mit eigenen Bildern auffüllt und es sind dann doch fast bukolische Bilder. Oder es ist irgendwie so eine Hirten- und Weidenästhetik, die so eine große romantische Sehnsucht hat. Also ich mag William Wyler eigentlich sehr gern, aber hier ist ja schon dann auch irgendwie eine Nähe fast zu so Rosemunde Pilcher oder sowas. Und ich verstehe gleichzeitig aber auch, warum so viele Leute all diese vermeintlich ornamentalen Elemente entfernen, wobei die für mich so das Wesentliche waren. Also gerade diesmal diese Zweiteilung des Romans, die ich erlebt habe, wo dann spätere Generationen so ein bisschen wiederholen, was diese Liebe zwischen Heathcliff und Catherine, beziehungsweise diese Hassliebe, die es an manchen Stellen ja doch ist, wiederholen unter anderen Vorzeichen. Also das Buch ist irgendwie interessant, weil es erst eine Geschichte erzählt und dann kommt so eine Echo-Generation, eine Generation von Geistern und Wiedergängern, die eigentlich dasselbe nochmal unter leicht veränderten Vorzeichen durchexerzieren. Und wenn ich jetzt nach dieser ersten Leseerfahrung für mich persönlich beschreiben müsste, was das Faszinierende für mich an dem Roman ist, dann würde ich sagen, ich glaube, das ist ein Roman über den Schrecken, die Welt vollständig als Spiegelung der eigenen Innerlichkeit zu erleben. Denn die zweite Hälfte zeigt uns eine Welt, die komplett den externalisierten Schmerz dieses betrogenen Heathcliff, gegen den sich in der Liebe entschieden worden ist. Das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz einführen für die Leute, die vielleicht nicht so vertraut sind. Catherine steht zwischen dem wilden Adoptivkind Heathcliff, der ethnisch schwer zuzuordnen ist, der klassenmäßig eindeutig unter ihr steht, der für sie ein gesellschaftlicher Abstieg wäre, und dem ruhigen, liebevollen, sanfteren, viel weniger von seiner Leidenschaft verzerrten Edgar, und entscheidet sich dann letztlich unter Zweifel nach vielen irgendwie Überlegungen für Edgar, und dieser Verrat, der wird noch eine ganze Generation von Menschen leiden lassen, und dieser innere Schmerz von Heathcliff formt in der zweiten Hälfte die ganze Welt, und das fand ich schon beeindruckend zu sehen, ganz abgesehen von dieser Grundaggression, von dieser Grundradikalität, die dieser Roman mit sich bringt, denn ich glaube, viel stärker als Liebe, als Zuneigung nehme ich aus diesem Roman ein Gefühl von Zorn, von Wut, von Weltzerstörung, indem man sie reproduziert auf. Also es ist so, als wollte Emily Bronte die Welt in die finstersten Farben übertragen, die sie finden konnte, und das ist ihr definitiv gelungen.
Und was ja auch nochmal spannend ist, denn neben all dem, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist Wuthering Heights ein wunderbarer Roman über den Roman an sich, also über das Geschichtenerzählen, über das literarische Geschichtenerzählen. Denn ich glaube, etwas, was das große Problem bei dem Adaptieren dieses Stoffes ist, dass hier eben mit sehr vielen unzuverlässigen Erzählern gearbeitet wird. Oder eben mit du hast es schon Leerstellen genannt, dieser ganze Roman besteht aus zahlreichen Leerstellen, weil uns eigentlich erzählt wird, wie Mr. Lockwood, ein neuer Mieter auf Thrushcross Grange,
der
auftaucht.
Neue Pächter, genau.
Und jetzt von seiner Haushälterin, von Miss Nelly, erzählt bekommt, was da vor ungefähr 30 Jahren eben auf Wuthering Heights und Thrushcross Grange so passiert ist. Nelly war aber auch bei diesen Ereignissen nicht immer dabei. Die hat Sachen teilweise nur durch ein Fenster gesehen, hat zum Beispiel gesehen, wie Leute miteinander geredet haben, weiß aber nicht, was sie eigentlich reden. Und Nelly, das ist ganz, ganz wichtig, hat auch eine Meinung. Und die hat auch eine Position zu diesen Figuren. Auch das macht der Roman ziemlich klar, wenn Mr. Lockwood dann irgendwann nach Wuthering Heights wieder hochwandert und merkt, dass die Erzählungen von Nelly sich jetzt nicht so ganz decken mit dem, was er da in echt sieht. Das heißt, du musst, wenn du Wuthering Heights adaptierst, du musst Entscheidungen treffen, du musst interpretatorische Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es werden für die meisten Leser und LeserInnen immer die falschen sein. Weil es, glaube ich, auch so, also so ein persönliches Buch ist, so ein individuelles Buch ist, weil dieses Buch auch so ein bisschen ein Spiegel ist, in den man reingucken kann. Ja. Weil man sich da, glaube ich, selber in vielen Gemütszuständen wiederfinden kann und andere Dinge rausziehen kann.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass dieser Roman so viel Raum für den Leser lässt, weil er so vage an vielen Stellen ist, weil er, und ich glaube, das ist dann ja in den Jahren auch immer wieder stark gemacht worden, auch so eine protomodernistische Dimension hat, oder? Also er lebt stark von seiner Fragmentierung, seiner Nichtlinearität, von den verschiedenen Schriftstücken, die sich in das Bild drängen. Wir haben ja noch andere Erzähler, wir haben zum Beispiel auch Tagebucheinträge, die natürlich auch subjektiv geformt sind, und diese Sammlung von subjektiven Aktivität, die nie ganz Bewusstseinsstrom ist, aber die zumindest klar als Interpretation der Welt und nicht als objektive, autoriale Wahrheit erkennbar sind, das ist schon ganz wichtig. Wir haben ganz oft so einen lauschenden, einen voyeuristischen Blick von außen, erfahren Leute Sachen, weil wir zufällig auch dabei sind, weil sie uns herangetragen werden. Es wird ja sogar mehrfach gesagt, es ist auch so ein bisschen so ein Gossip-Roman, oder? Es ist so die Erzählung von der Erzählung und es ist auch so ein bisschen so ein düsterer Kaffeetratsch an manchen Stellen. So, was hast du schon das von Linden gehört zum Beispiel oder sowas? Oder von den Earnshaws oder sowas? Das sind wandernde Geschichten, die so vom Wind hier von einem Anwesen zum anderen getragen werden. Und deshalb bleibt uns selbst oft überlassen, wie wir das wahrnehmen, abgesehen davon, dass, würde ich sagen, so eine Grundnegativität, so ein Grundzorn eben als Schatten über den Dingen liegt.
Genau, wir gucken einer Welt zu, die in sich irgendwie zerfällt, weil man auch so merkt, dieses fast schon inzestuöse Adelsgeschlechter einhalten, das wird auch nicht mehr immer funktionieren. Denn was machst du, wenn kein männlicher Nachfolger geboren wird? Dann ist eben mal Essig mit den Besitzansprüchen über Wuthering Heights und Thrushcross Grange. Und wir sind ja auch in einer Welt, die im viktorianischen England vor einem Wandel steht, die zersplittert ist. Nicht umsonst erfährt Hamlet zum Beispiel ja auch nochmal eine Art Wiedergeburt zu dieser Zeit, wo auch Geister drin vorkommen. Also man öffnet sich so ein bisschen auch für das Spirituelle, für das Übernatürliche. Der Gothic-Roman wird zu dieser Zeit entstehen. Wuthering Heights wird ja auch häufig als ein Proto-Gothic-Novel genannt. Da steckt schon wahnsinnig viel drin. Also ein Roman über eine zerfallene Welt, der selber aus einer zerfallenen Welt kommt, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
Es ist natürlich auch die Zeit der industriellen Revolution, oder? So Anfang des 18. Jahrhunderts, das 19. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der sich die Welt und auch das menschliche Verhältnis zur Natur nochmal drastisch verändert. Und das ist ja auch ein Roman, der ganz stark eben von der Darstellung von Natur lebt. Es gibt einen Satz, ich habe ihn mir jetzt nicht rausgeschrieben, wo über eine Figur gesagt wird, dass sich so die Landschaft und das Wetter so in ihrem Gesicht spiegelt und in ihrem Gemüt. Und man hat ja das Gefühl, all diese Naturgewalten sind eigentlich aufgefahren worden, um menschliches Empfinden auszudrücken. Das heißt, die Natur ist irgendwie hier schon längst zur Metapher geworden und verliert und nach so ihren Eigensinn, ihre Eigendynamik, und man fährt vor allen Dingen auch so in die Welt hinaus. Es ist eine neue Nähe und man hat das Gefühl, hier diese Yorkshireschen Hochmoore sind so ein Ort, der gleichzeitig unabänderlich und konstant ist. Also das ist der felsige, starre Boden, und gleichzeitig ist da eine Welt, die rasant heranrückt. Von außen kommen überall Sachen, und auch dieser Heathcliff ist ja so ein Symbol einer neuen Welt. Er kommt aus Liverpool, damals so die wahrscheinlich wichtigste Stadt für Sklaven auch unter anderem, in dem ganz viel zusammenfließt, und er wird ja auch die ganze Zeit beschrieben als, wie schon gesagt, von so einer sehr schwer greifbaren, ambivalenten Ethnizität, die meistens mit so, okay, er ist irgendwie Finn, aber dann wird ja auch gefragt, okay, bist du vielleicht verwandt mit chinesischen Kaisern oder mit irgendwelchen indischen Prinzen oder sowas. Also man kann ihn so gar nicht richtig zuordnen, und es geht auch darum, dass eine starre alte Welt plötzlich mit diesem unergründlichen Fremdkörper von Hybridisierung, von Vermengung, von Postnationalität konfrontiert wird. Also dieser Heathcliff schlägt dort ja auch ein wie eine Handgranate, wenn wir ehrlich sind.
Ja, und das schlägt sich in seinem Namen ja auch wieder, die Naturgewalt, die ihn für manche Interpretationen ja auch prädestiniert dafür machen, einfach über dieses Hochmoor herrschen zu können, weil er diese Natur schon im Namen trägt. Und wie gesagt, natürlich auch dieser Affront, wie gesagt, da kommt der Sklave und verschwindet dann aus der Handlung wieder und kommt als Edelmann zurück. Also er schafft sich Geld an auf eine Art und Weise, wie es für den Adel auf jeden Fall nicht akzeptierbar ist und auch nicht ganz nachvollziehbar ist, und fängt jetzt an, diese Welt zu zerstören.
Auf eine Weise, die nicht greifbar ist. Und so muss es ja damals vielen Adligen auch vorgekommen sein. Erst hat man noch irgendwie eine Zeit, in der alles irgendwie klar geregelt ist, und plötzlich verwandelt sich Identität so. Plötzlich können Menschen aufsteigen und anders werden. Und das ist, würde ich sagen, auch so eine der großen Träume und Utopien des Romans. Also gerade wenn wir in der dritten Generation danach sind und Catherine, also die Tochter von unserer ursprünglichen Catherine, den Sohn von Hindley, also dem Bruder von Catherine zusammen mit Francis, so doch noch das Lesen beibringt, und dieser Mensch, der eigentlich so zu einem Spiegelbild von Heathcliff erzogen werden sollte, so eine Art Ruffian, ein Grobian, der irgendwie für immer in der untersten Klasse existieren muss, weil er ihm nicht das Lesen beigebracht wird, weil ihm alle Umgangsformen ausgetrieben werden, wenn der doch noch bekehrt und gerettet werden kann, dann sehen wir, Bildung, das ist hier wirklich so eine Vergrandlung des Menschen. Das ist die Hoffnung auf Aufstieg durch Bildung, die hier super zentral ist, oder?
Genau, und das Erlernen von Wärme und von Umgangsformen.
Ja.
Es ist wirklich alles sehr, sehr perfide. Wenn man sich dabei anguckt, was genau Heathcliff eigentlich auch alles plant und wie minutiös das alles funktioniert, da kann wirklich auch der ein oder andere Lex Luthor oder anderer Marvel-Schurke wirklich mal einpacken und sich mal ganz, ganz neidisch in die Ecke verkriechen.
Ja, weißt du, an was ich denken musste? Das ist jetzt vielleicht kein naheliegender Vergleich, aber ein neuer Film dieses Filmemachers ist gerade erschienen, deshalb war mir das dann irgendwie präsent. Park Chan-wook hat ja Oldboy gedreht, in dem auch, sagen wir, durch eine Hypnose irgendwie zwei Menschen zueinander gebracht werden, und ich habe auch schon das Gefühl, du sagst, es ist so angedeutet incestuös, es ist an vielen Stellen ja eigentlich ganz konkret incestuös, und es gibt diesen Moment, wo tatsächlich Heathcliff als einen seiner Pläne zwei Menschen zueinander bringen will, eine Liebesbeziehung aufbauen will zwischen Catherine und Linden, nur um Schaden anzurichten, nur um Kontrolle weiterhin zu behalten und um das Leiden einer Figur in die nächste Generation zu übertragen. Ich glaube, es ist auch natürlich ein Roman über äußere Kontrolle, über diese Grausamkeit des Beherrschtwerdens, oder? Da ist jemand, der sagt, ganze Generationen existieren nur dazu, um meinen Schmerz weiterzuführen und ihn stellvertretend zu erleiden für die Menschen, denen ich ihn nicht mehr zufügen kann.
Ja, und ich glaube, da kommt dann tatsächlich auch so dieses Proto-Gothic-Novelhafte raus, weil die Gothic, wir haben hier zum Beispiel über Frankenstein von Mary Shelley schon gesprochen, Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer hat ja auch Gothic-Elemente, da geht es um Männer, die Gott spielen wollen und die, sage ich mal, die natürlichen Gesetze außer Kraft setzen. Und Ähnliches tut Heathcliff hier ja auch. Also er spielt auch Gott. Er spielt sich zum Gott dieser Hochlandschaft auf. Und ähnlich auch, wie es der alttestamentarische Gott getan hat, stürzt er ganze Völker ins Leid. Die Religionskritik ist sicherlich auch noch ein sehr, sehr wichtiges Element dieses Romans.
Sie ist natürlich auch amüsant, weil sie hier von Pfarrerstöchtern kommt, beziehungsweise von der Pfarrerstochter Emily eben.
Ich denke, sie weiß, wovon sie spricht, weil die Religion schafft hier wirklich gar keinen Zusammenhalt mehr, sondern sie schirmt ab, sie spaltet, sie ist nur noch lästige Pflicht, sie ist ein Mittel für kleine Männer, um sich groß zu fühlen und um Macht über andere auszuüben.
Sie ist oft noch nicht mal mehr das, oder sie ist oft nur noch lächerlich und ein Spottobjekt. Diese ganze Figur des Hausdieners Joseph scheint mir auch zu existieren, um so einen etwas simplen, rückständigen Mensch, der immer so neben den Dingen steht, aber das mit Frömmeleien versucht auszugleichen. Nur dafür scheint er zu existieren, und das ist schon auch an vielen Stellen ganz amüsant, wenn man ehrlich ist.
Ja, er bekommt in der deutschen Übersetzung, die ich gelesen habe, Plattdeutsch, bei ihm eine plattdeutsche Schnauze, was ich doch sehr, sehr amüsant fand beim Lesen und auch eine inspirierte Idee, wie man heutzutage sagen würde.
Dieses Nordenglische, das auch immer so Einflüsse von anderswo noch hat, ist sehr kurios zu lesen in der englischen Ausgabe auf jeden Fall. Also gerade so dieses fast lautmalerische, onomatopoetische Zerdehnen von bestimmten Satzteilen und Überschlagen der Sätze und so. Das ist ja auch einer der Aspekte, die in der zweiten Ausgabe irgendwie fast mal herausgestrichen werden sollte. Es gibt ja eine relativ bewegte Interpretations- und Übersetzungsgeschichte an vielen Stellen, gerade auch dann später durch die Schwester von Emily, durch Charlotte, die zum Beispiel auch einen Vorwurf vorgesetzt hat, indem sie ihre Schwester fast so als eine schlichte Schönheit vom Land irgendwie geschildert hat oder so eine Wilde fast irgendwie, die halt eher aus der Natur herausschreibt und die sie gegen diese sehr wütenden Reaktionen, gegen die oft vernichtende Kritik der zeitgenössischen Kritiker und Kritikerinnen irgendwie abschirmen sollte. Denn man hat natürlich viel darüber geschrieben, wie unweiblich das ist dann nachher und ist dem ganz zornig begegnet. Und man kann es schon auch irgendwie verstehen. Das muss ich wirklich wie eine Revolution, wie eine Bombe irgendwie vor die Füße angefühlt haben, wie diese Welt hier geschildert wird, mit wie viel Hass und Zorn und Verachtung und Spott. Also das ist bis heute ein schwarzer Roman geblieben, und ich glaube, das schockte damals mehr, als dass viele unserer heutigen Provokateure, was weiß ich, Bret Easton Ellis oder sowas, jemals konnten, weil einfach noch so viel mehr wegzusprengen da war, so viele Götzen vom Podest zu stoßen. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Stärken des Romans, mit welcher Radikalität und Gnadenlosigkeit das gemacht wird. Und in jedem Kapitel wird irgendjemand attackiert oder jemand stirbt oder wird zumindest gebissen oder fällt irgendwo runter oder man schlägt sich nochmal. Und es hat wirklich so ein Gefühl, als wollte man
die Gewalt auch zu so einer Naturkonstante wie den Wind oder sowas erheben. Also das ist auch ein sehr schwarz auf die Menschen blickender Roman einfach.
Es ist ein Vorläufer des Vibe-Romans, also mit V-I-B-E, nicht W-E-I-B hier gerade, liebe Hörerinnen, keine Angst. Aber
danke für die Erklärung, das hätten sicher viele verwechselt.
Es ist mir ein, zweimal passiert, dass mich jemand meinte, hä, was soll denn jetzt dieser abwertende Begriff da drin? Und ich dann meinte, nein, mit V, nicht mit W. Aber es ist schon ja ein, wie du es auch angesprochen hast, für die damalige Zeit ein ungewöhnlich radikaler, weil so ästhetischer Roman, der jetzt vielleicht auch verglichen mit einer Jane Austen, die ja wirklich noch eine Realistin war und tatsächlich auch natürlich satirisch Gesellschaftskonstrukte analysiert hat, aber sie eben wirklich, wie sie da sind, analysiert hat. Dagegen jetzt eine Emily Bronte, die eben alle Register, die die Literatur zu dieser Zeit kannte und teilweise auch noch nicht kannte, hier rauf tut. Diese radikale Subjektivität, die leicht übernatürlichen, fast schon Horrorelemente hier drin, diese bildgewaltige, überwältigende Sprache, die nicht chronologische Erzählweise, dann heißen Figuren auch noch ähnlich und gleich und Nelly in ihrer Erzählung. Manchmal ist Kathy Mrs. Linden, manchmal ist sie Kathy, manchmal ist sie Mrs. Earnshaw.
Es legt es auch Verwirrung an, oder? Es sind wenig Figuren. Es ist fast klaustrophobisch eng mit den wenigen Schauplätzen im Kern 2 und mit den wenigen Figuren. Also da könnte, wenn man jetzt hingeht, würde sagen, so, okay, es sind eigentlich so 10 Figuren im Kern und dann vielleicht ein paar Bedienstete. Und ein paar davon werden oft gar nicht benannt. So wie die Frau von Hindley heißt, nämlich Frances, musste ich gerade am Anfang ab und zu nochmal nachgucken, weil es nicht so furchtbar oft erwähnt wird. Und es geht auch irgendwie darum, glaube ich, so eine Grundkonfusion zu schaffen, oder? Wir sollen überfordert sein dafür, dass diese Menschen Echos voneinander sind und wir sollen vor allen Dingen irgendwann nur noch so eine Aneinanderreihung von Kränkungen und Gewalt und gegenseitigen Hinterlisten, Kabalen und Hieben da wahrnehmen und wir sollen irgendwann auch begreifen, es gibt vielleicht zwei Menschen, nämlich Catherine und auf der anderen Seite dann natürlich Heathcliff und alle anderen werden so zu ihren Spielbällen gemacht, werden fast entmenschlicht einfach dadurch, wie sie in diesem Tohuwabohu von Erzählungen irgendwie so untergehen, also wie wenig Raum den Erzählungen ihnen eigentlich noch lässt, also wenn wir an sowas denken wie zum Beispiel Heathcliff so als aus Rache geheirateter Isabella, die Tochter von Mr. und Mrs. Linden, tatsächlich die Schwester von Edgar, also mit dem dann tatsächlich Catherine zusammenkommt. Das ist eine Figur, die eigentlich nicht so furchtbar viel zu tun bekommt, die nicht so furchtbar viel Präsenz hat, außer die Gequälte zu sein, die dann einen Brief schreiben darf, in dem sowas steht wie, okay, ist Heathcliff überhaupt ein Mensch oder ist er ein Ghoul oder ein Vampir? Und ich glaube, die Tatsache, dass wir diese Menschen so ein bisschen durcheinander werfen und bis auf diese strahlenden Hauptfiguren oder diese finster strahlenden Hauptfiguren alle anderen so im Schatten versinken, das ist schon auch ein erzählerisches Mittel. Das hat einen Effekt, finde ich.
Ja, Isabella auch eine Figur, die in den Adaptionen meistens nicht getroffen wird, beziehungsweise der etwas unschön mitgespielt wird, wo man das Gefühl hat, deren Potenzial nicht ganz erkannt wurde. Möchtest du hören, was Frau Fennell für Isabella in ihrer Neuverfilmung in petto hat?
Natürlich.
Sie kommt auf die geniale Idee, Heathcliff und Isabella so eine Dom-Sub-Beziehung zu geben. Und Isabella wird von Heathcliff an der Hundeleine gehalten und darf aus einem Napf trinken. Das ist wirklich wild. Also so, du hast ja die Verquickung zu Überlegungen zur Dark Romance, zum Spicy Novel schon erwähnt. Das scheint auf jeden Fall der Punkt zu sein, den Frau Fennell sich angenommen hat.
So stelle ich mir das vor, was so ältere Frauen, wenn sich ältere Frauen oder Herren im Theater über Regietheater beschweren. Ich glaube, sowas stellen die sich immer vor.
Allgemein hat Frau Fennell sehr viel, also sie hat ja damals gesagt, oder sie hat in Interviews viel gesagt, das ist ihre Version, wie sie sich daran erinnert, mit 14 diesen Roman gelesen zu haben. Und also mir sind nicht so viele Kinky-Sex-Szenen in Pferdeställen aufgefallen jetzt beim Lesen, aber ich bin natürlich auch nicht mehr 14.
Sexualität ist, glaube ich, ein gutes Thema, oder? Weil die Sexualität, die liegt irgendwie in der Luft. Wir wissen jetzt nicht genau, was da hier und da passiert, wenn die beiden sich irgendwie in diese Moore zurückziehen, auf die Sturmhöhen. Ich würde sagen, meistens nicht, weil sie sind ja gerade in der Erzählung am Anfang noch Kinder und da ist wahrscheinlich diese Art von Drang noch nicht da. Aber auch nachher ist Sexualität immer was schon sehr streng viktorianisch komplett ausgespart wird, aber was wir immer so vielleicht zwischen den Zeilen so mitlesen können. Also ich glaube, diese ganzen Wolkenbergen und Regenschauer und so, die entladen sich ja auch nicht komplett aus Zufall, oder?
Ja, entladen wird sich hier auf jeden Fall viel, beziehungsweise finden die Entladungen dann eben auch an anderer, an metaphorischer Stelle statt, über Regenschauer, über Donner oder eben doch auch einfach über das Schlagen, also indem man auch so eine Art Sexualität über eine Master-Servant-Dynamik halt abtut, denn es hat natürlich ja auch eine Bedeutung, dass Heathcliff hier wie ein Vieh gehalten wird am Anfang auf Wuthering Heights, ja, nachdem der alte Earnshaw gestorben ist und Hindley Heathcliff mit der Peitsche schlägt, also ich denke auch, da steckt sicherlich etwas dahinter.
Die Reitergerte wird ja sonst beim eigentlich auch romantisch-kindlichen William Wyler regelmäßig ausgepackt. Und du hast schon recht, man hat auch das Gefühl, wenn es einen Lustgewinn gibt, dann passiert der oft über Gewalt. Und ich finde das jetzt auch keine völlig abseitige Interpretation seines Emerald Fennell, wenn sie sagt, okay, ich sehe hier irgendwie sowas Sadomasochistisches in diesen Beziehungen. Also, dass zum Beispiel der Schrecken für Isabella mit der Hochzeitsnacht beginnt, das ist ja sicher auch kein Zufall. Man hat nur das Gefühl, die Sexualität treibt die Menschen selten an, oder? Sie ist so ein Werkzeug oder sie wird so in verschiedenen Formen irgendwie zweckentfremdet irgendwie. Sie wird selten direkt oder eigentlich gar nicht direkt angesprochen, sondern sie fristet so ein viktorianisches Schattendasein und muss halt irgendwie aus den Zeilen herausgelesen werden. Und wenn, ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese Menschen sich auf freundliche, harmlose Blümchenweise einander annähern, sondern ich sehe dort, glaube ich, denselben Grundzorn, der sich durch alle Dinge frisst. Also wenn es ein Fundament hier gibt unter Wuthering Heights und unter Thrushcross Grange, dann würde ich sagen, dann ist das ja auch irgendwie die Wut, die so in Stein gegossen ist.
Auf jeden Fall. Obwohl ich glaube, Edgar Linden, der ist vielleicht ein ganz lieber. So, also ich glaube, der würde schon nochmal nachfragen und dem wäre es vielleicht auch wichtig, dass seine Partnerin im Bett auch Spaß hat. Aber ja, dass das Fundament, das Fundament dieser beiden Häuser gleich an Ansehen, die von einem Unstern bedrohten Liebespaar attackiert werden, ist sicherlich auch irgendwo die Gewalt und das Beherrschen.
Ich glaube auch, es ist natürlich nicht essentialistisch, aber es ist schon auch so, dass tendenziell auf den ersten Blick, würde ich sagen, die Frauen hier relativ klassisch so zivilisationsstiftend sind und die Männer eben das unbeherrschte, libidinöse, das Es irgendwie, also gerade Heathcliff, aber das wird dann später auch komplexer und das ist auf so einer Gender-Ebene schon ein ganz interessanter Roman, weil dadurch, dass sich alle irgendwie so ineinander spiegeln, alle irgendwann Echos werden, wechselt auch manchmal so die Identitäts-, die Geschlechterseite und plötzlich werden dann auch klassische Frauenrollen stärker maskulin aufgeladen und dieser Satz I am Heathcliff, der so ganz zentral ist, so diese vollkommene Identifikation, dass die Sehnsucht nach der Verschmelzung, die impliziert ja auch irgendwie ein Mensch, der beides irgendwie zugleich ist und ich habe schon auch das Gefühl, dass es viel komplizierter ist, als auf den ersten Blick scheint, was so die Gender-Dynamik angeht des Romans, oder?
Ja, denn ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist nochmal auf unseren Anfangspunkt, als wir über das narratologische Moment in diesem Roman gesprochen haben, ist, eigentlich sind alle Personen, in denen wir hier wirklich fokalisiert sind, Frauen. Also das ist Miss Nelly, das sind Tagebucheinträge von Kathy. Klar, Lockwood gibt es auch mal, aber ich würde sagen, die Hauptteile hier sind alles Frauen. Das, was sie natürlich wirklich auch nicht nur Zivilisation, sondern wirklich weltstiftend, diegesestiftend an dieser Seite macht. Denn wir bekommen ja die schöne Dualität zwischen Lockwood als unseren ersten Erzähler und dann Nelly. Und Lockwood, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen. Das ist jemand, der liegt bis 14 Uhr im Bett, der scheint eine nicht so angestrengte Fantasie zu haben und der scheint gar nicht mehr in der Lage zu sein, überhaupt etwas zu schaffen. Er muss sich, seine ganze Existenz, hat man ja irgendwann das Gefühl, hängt nur noch daran, von Nelly diese Geschichte erzählt zu bekommen. Und das ist natürlich auch für die viktorianische Zeit ein wahnsinnig radikales Moment und auch ein wahnsinnig radikaler Entwurf.
Es sind sehr viel schwache Männer, wenn ich mir das so angucke. Oder klar haben wir da so Dominanzbestien wie Heathcliff, aber wenn ich mir jemanden wie Edgar angucke, wie später Linden, wie auch Hareton, gerade bevor er irgendwie sich dann doch noch zähmen lässt und auch gerade der dann später Alkoholiker werdende Hindley, der irgendwie der einen Todesfall halt einfach nicht verkraften kann, da sind schon wahnsinnig viel Männer, die nur noch beherrscht werden, die durchs Leben treiben und die vor allen Dingen auch total Opfer ihrer niedersten Impulse sind, oder? Also das ist vielleicht auch das, was man dann vielleicht für die Zeit auch irgendwie irritierend wahrgenommen hat. Also der Roman wurde ja immer wieder kritisiert, er wäre coarse, und dahinter stand, glaube ich, in der Kritik damals auch der Vorwurf, er wäre irgendwie unweiblich. Nun gut, also er wurde natürlich auch unter männlichem Pseudonym damals veröffentlicht, aber in jedem Fall hatte ich schon das Gefühl, da ist auf jeden Fall auch eine Beobachterin ihrer Zeit, die wahrnimmt, okay, diese Rollen sind vielleicht nicht mehr so starr, und gerade wenn ich als Tochter dieses Pfarrers hier plötzlich so gebildet wird und Dinge tue, die vielleicht früher stärker Männern vorbehalten wird, dann verändert sich vielleicht auch die Welt an sich. Also ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass dieser Roman am Anfang eines neuen Jahrhunderts spielt. 1801 beginnt das erste Kapitel, und damit auch an dem Übergang zwischen zwei Welten, diese Transformation, die wir schon mit dem Kolonialismus, mit der industriellen Revolution so angedeutet haben, das passiert auch auf anderen Ebenen auf jeden Fall.
Was hat dich noch beeindruckt an diesem Roman?
Natürlich auch die Art, wie über Klasse gesprochen wird. Also dass bei Heathcliff, wie du schon gesagt hast, der ja irgendwie fast als Vieh behandelt wird, und gerade wenn dann später Hindley hier alles übernimmt, der dann auch wieder zum einfachen Arbeiter degradiert wird. Ich glaube, der Schrecken und der Schock, der von Aufstiegsgeschichten ausgeht, die versprochene, wir sagen diesen Begriff schon öfter, diese versprochene Radikalität, diese revolutionäre Dimension der Tatsache, dass Menschen plötzlich sich selber stärker entwerfen können, und es ist natürlich auch ein Roman darüber, wie es dann ist, zu scheitern. Mhm. Vielleicht eine Überforderung an der neuen Welt, in der man nicht feststandlich zugeordnet ist, sondern in der man stärker bestimmt, wer man ist. Aber ich glaube, diese Idee, dass die Tatsache, dass da einfach die Klassen durchmischt werden, dass die Schichten durchmischt werden, so viel Chaos verursacht, das finde ich irgendwie spannend erzählt. Und das zieht sich ja die ganze Zeit rum, diese Frage, okay, wenn jemand nicht von hohem Stand hat, was benutzt er dann, um aufzusteigen? Und das bestimmt ja auch gerade jeden Teil, also das ist eine Frage, die von dem zweiten Kapitel bis zum letzten Kapitel eigentlich im Raum steht.
Da stimme ich dir total zu. Weißt du, ich glaube, mein großer Glühlampe-Aha-Moment bei diesem Lesen, vielleicht auch weil ich es so sehr mit den filmischen Adaptionen verknüpft habe, war, dass Wuthering Heights wirklich ein Roman ist, an dem du Leuten erklären könntest, warum man lesen muss und warum so Sachen wie Inhaltszusammenfassung oder Blinkist und Co. eine schlechte Idee sind. Denn wenn man diesen Roman auf seinen reinen Plot runterbricht, dann ist das zwar schon abgründig, aber irgendwie auch ein bisschen unspektakulär. Ich habe die Verfilmung gesehen, und ein guter Freund von uns beiden saß neben mir in der Pressevorführung und meinte ab irgendeinem Punkt: Lass mich raten, Heathcliff kommt jetzt als Edelmann zurück. Oh mein Gott, ist das platt. Aber wenn man diesen Roman liest, ist es nicht platt. Denn ich glaube, wir sprechen in der Filmkritik so viel über so diese Frage dieser Trennung von Style und Substance. Und ich frage mich mal gerade, ob man das eigentlich tun muss. Also von Stil und Substanz in der Romantheorie könnte man irgendwie von der Trennung von Histoire und Diskurs sprechen. Und Wuthering Heights,
Form und Inhalt wäre vielleicht noch ein Angebot.
Ja, Form und Inhalt wäre, glaube ich, sogar das einfachste Angebot, was man machen könnte. Danke, Lukas, an dieser Stelle. Ich habe mich ein bisschen verrannt. Und ich glaube, Wuthering Heights zeigt uns, wie sehr das einfach Hand in Hand geht. Denn ohne die literarische Leistung von Frau Brontë, ohne diese etwas komplizierte Narratologie, ohne die Naturelemente, ohne die verschachtelte Erzählweise, wäre das keine wahnsinnig beeindruckende Geschichte.
Ja, total. Das ist ein Roman, der auch wahnsinnig eben von seinem Stil lebt, von jemandem, der ein klares Bewusstsein vor allen Dingen auch für Rhythmus hat. Man hat ja manchmal Teile, in denen die Welt plötzlich fast still zu stehen scheint. Man ist minutenlang, stundenlang, irgendwann tagelang in einem Raum, und manchmal vergehen gefühlt Jahre und wahnbrechende Ereignisse so in einem halben Satz. Und ich fand auch diese Rhythmisierung ganz spannend, und ich fand die Komplexität dieser Figuren. Ich glaube, das ist ja, was bei den Menschen ankommt. Diese Komplexität dieser Liebe, diese Sehnsucht, such mich noch im Jenseits heim. Ich möchte, egal auf welche Weise du zu mir kennst, egal wie viel Schaden du mir zufügst, ich möchte mit dir zusammen sein. Also, dass Menschen mit Nadeln besetzt, habe ich die ganze Zeit hier irgendwie das Gefühl gehabt, wie stark diese Leidenschaft ist. Und wir haben hier heute oft einen Diskurs, um den es natürlich um Fragen von Toxizität und um rote Flaggen aller Arten geht und so. Und ich finde das schon auch toll, mit welcher Konsequenz hier Liebe wirklich als eine zerstörerische Kraft gezeigt wird, ohne dass man so sehr uns irgendwie locken muss mit der süßlichen Seite, sondern allein die Tatsache, dass das so gewaltig ist, das ist das eben, was sie in Literatur gießt. Und ich finde, eine Passage, das ist für mich so die mitreißendste, Kapitel 33. Es geht darum, Heathcliff Hareton sieht und in seinen Augen irgendwie Catherine erkennt und dann aber sagt, das meinst du jetzt, das müsste mich am meisten irgendwie berühren, aber wieso sollte es? Sie ist ohnehin schon so sehr Teil von mir. Ich sehe sie in allem. Und das ist natürlich mittlerweile auch wieder ein romantisches Klischee gesehen. So, ich sehe sie in jeder Pfütze und in jeder Wolke und in jeder Spiegelung. Aber wie es hier dann geschrieben wird, wie er in jedem Objekt, in jedem rauschenden Baum irgendwie nochmal ihre Wiedergänge und ihre Echos findet, dann begreifen wir, glaube ich, plötzlich, was in dieser Welt uns gezeigt wird. Und das hat mich wirklich sehr gerührt. Auch diese Metaphorik, zu der die Menschen sich aufschwingen, diese Hilflosigkeit auch ihrer Sprache. Das ist ganz wichtig, dass diese Figuren auch, das ist vielleicht auch noch ein modernistischer Aspekt, oft sich fragen, wie weit reicht denn überhaupt meine Sprache? Es ist ja auch kein Zufall, dass die intensivsten Momente oft so ausgespart werden, dass Sexualität nicht beschrieben wird. Und es gibt dann eine Passage, wo ich glaube, die junge Catherine Nelly sagt, oder ich weiß es nicht mehr, es ist die alte, ich möchte, dass du das fühlst, was ich fühle, die überlegt, wie könnte eine Sprache, eine Formulierung aussehen, dass meine Empfindung, mein Schmerz, meine Liebe für dich greifbar wird. Und das ist ja eigentlich eine der zentralen Fragen der Literatur. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch ganz wichtig, dieses Gefühl so, Sprache ist immer ein Instrument, ist eine Vermittlung, ist ein Medium. Genauso wie das Musik ist, genauso wie das Film ist, genauso wie das Malerei ist und transportiert eben als Kommunikationswerkzeug eben oft Gefühle. Und wir können nicht einfach sagen, ich bin traurig, sondern wir müssen dann vielleicht Lieder singen über Berge und Täler und den Himmel oder wir müssen Romane schreiben über Wolken und Moore und Nebel und kalte Hände. Und ich finde, das gelingt hier wirklich an so vielen Stellen. Also das 33. Kapitel, wie viele von diesen Monologen, gerade auch von Heathcliff irgendwie, der ja eigentlich eine widerwärtige, eine unerträgliche Figur ist, haben mich doch sehr erreicht. Also ich hätte nicht gedacht, weißt du, man hat ja doch manchmal, selbst wenn man sich jetzt als Literatur interessiert, versteht und wenn man da auch eigentlich einen Zugang hat, hat doch manchmal zum Roman des 19. Jahrhunderts hier und da eine gewisse Distanz. Das lässt sich ja einfach durch die Zeitgeschichte, durch die Zeitgenossenschaft, mit der man eben durch die Welt geht, nicht ganz verhindern. Und trotzdem sieht man dann auf einmal, wie man irgendwie eine Emotion empfindet, die jemand fucking 1846, 1847 aufgeschrieben hat und denkt sich, es ist krass, wie wir plötzlich über die Zeit merken, manche Zweifel, manche Tränen sind immer gleich.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, also gelesen sagt, Wuthering Heights verdientermaßen ein Klassiker, der in jedes Regal gehört.
Völlig legitim, das ist ja bis heute ein umstrittener Roman. Also wenn man sich so im Internet, da wo Kommentare irgendwie stehen können, so auf YouTube unter Audiobooks oder sowas, das ist ja auch viel das, was du am Anfang so auf andere Weise formuliert hast, so, boah, all diese Figuren sind furchtbar und uninteressant und ich hasse die alle und ich kann mich damit nicht identifizieren und warum sollte ich das überhaupt wollen? Und ich würde sagen, die Antwort ist, wie du schon vielleicht auch angedeutet hast, so durch deine Beschreibung, hey, deshalb liest man, weil man da eben Perspektiven und Erfahrungen trifft, die so anders und doch so ähnlich sind. Und diese Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz, die macht wirklich viel mit einem. Also ich war wirklich sehr beeindruckt und das ist kein Roman, du hast natürlich recht, der braucht nicht unseren Zuspruch. Die werden jetzt nicht da draußen einen Roman mit dem Stempel gelesen, präsentiert oder sowas drucken und sagen, ja, das ist jetzt der Push, dadurch wird er berühmt, aber ich muss sagen, meine erste Begegnung hiermit war doch schon auch sehr angetan, auf jeden Fall.
Ich glaube einfach wieder, um wirklich den Bogen zu schließen, wie es auch Wuthering Heights tun würde, das ist einfach ein Roman, der in seiner Ikonografie so groß ist, dass man doch ein bisschen vielleicht geschockt ist oder einfach ein bisschen abgeturnt ist, weil man merkt, was der Roman eigentlich ist. Dass es nämlich nicht nur diese Liebesgeschichte ist, sondern dass da viel mehr drin ist. Vielleicht wie wenn man auch Spiel mir das Lied vom Tod von Sergio Leone lange nicht mehr geguckt hat und sich nur daran erinnert, dass es ja der Film ist, in dem Charles Bronson gegen Henry Fonda kämpft. Und dann beim Gucken wieder merkt, ach nee, eigentlich geht es ja um Claudia Cardinale, die den Wilden Westen beendet. Also so, ich finde es dann doch immer so spannend, sage ich mal, welche Punkte von künstlerischen Werken in der Popkultur festgehalten werden und unterstrichen werden. Und die dann teilweise gar nicht mal so die Hauptelemente der Ursprungsstoffe sind.
Kunst und die Begeisterung für Kunst ist schon sowas merkwürdig Nekrophiles oder so, oder sagen wir was Nekromantisches. Da sind tote Objekte, die von uns immer wieder neu zum Leben erweckt werden. Und das ist, glaube ich, auch gerade bei diesen Podest-Kanon-Klassikern oft so, dass, sagen wir, ihre gesamtgesellschaftliche Rezeption halt wirklich so was Abgerundetes, Harmloses, vom Schutzumschlag ummanteltes ist, das dann eben in seiner Vitalität, in seiner Nähe erst wieder auferstehen kann, wenn wir doch wieder ins Regal greifen oder uns dem irgendwie anders nähern. Also ich war auf jeden Fall schon jetzt auch irgendwie beeindruckt. Also irgendwann saß ich da und wollte nicht mehr lesen und habe mir so 2, 3 Kapitel als Hörbuch beim Spazierengehen hier durch irgendwie vom Winter und der Kälte eines Februars etwas gepeinigten Feldern und Feldwegen irgendwie angehört. Und ich hatte schon das Gefühl, so, ich erlebe hier jetzt auch vom in Baden-Württemberg irgendwo zwischen, was auch immer da angesät wird, Mais oder sowas. Auf solchen Feldern erlebe ich mehr Hochmoor, als ich gedacht hätte, auf jeden Fall.
Wuthering Heights ist überall. Ja, wir haben jetzt gerade, hast du über das Leute auferstehen gesprochen. Nächste Woche verabschieden wir uns von jemandem. Wir beerdigen jemanden, denn wir sprechen über den letzten Roman von Julian Barnes, Departures. Hast du eine Beziehung zu Julian Barnes?
Nicht so richtig. Ich kenne sein Buch über Kunst, also über bildende Kunst, über Malerei. Und da hat er Einzel-Essays über verschiedene Maler. Und das hat mich irgendwie dann doch beeindruckt. Aber sonst kenne ich ehrlich gesagt nicht mehr viel anderes von ihm. Man sollte sagen, es steht ja auch tatsächlich eine, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Blutkrebsdiagnose, genau. Leukämie, genau. Von ihm im Raum. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch ein Roman, der geschrieben ist unter dem Eindruck, wie der Titel schon sagt, Departures, Abschiede. Mein Leben wird nicht mehr endlos sein und ich verabschiede mich. Und ich bin schon sehr gespannt, wie geht man mit dem eigenen Tod in der Kunst um? Das ist ein Sujet, das mich irgendwie immer beeindruckt. Deshalb bin ich sehr gespannt, was Julian Barnes daraus gemacht hat.
Ich auch. Ich würde sagen, vor 10 Jahren hatten wir Blackstar von David Bowie und jetzt haben wir Departures. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Bis nächste Woche bei Gelesen.
Tschüss.